Bernhard Schlenk, Sie haben 2002 einen Essayband herausgegeben, der hat den Titel Vergangenheitsschuld und gegenwärtiges Recht. Sie bezeichnen das als ein deutsches Thema. Die Frage, was verstehen Sie unter Vergangenheitsschuld und wieso ist das ein spezifisch deutsches Thema?
Es gibt eine Schuld, die nicht nur einzelne Täter betrifft, sondern ganze Generationen und die nicht nur einzelnen Taten gilt, sondern Abschnitten der Geschichte. Die werden Vergangenheit, aber ragen in die Gegenwart hinein, werfen ihren Schatten auf die Gegenwart. Und das meine ich mit Vergangenheitsschuld. Das scheint mir doch in besonderer Weise ein deutsches Thema zu sein. Aber dieses Schattenwerfen in die Gegenwart, das haben wir Deutsche ja alle erlebt. Sie ebenso wie ich, unsere Generation. Und von daher scheint es mir doch ein deutsches Thema zu sein.
Schwingt in dem Begriff Vergangenheitsschuld auch etwas mit von der alten Diskussion nach dem Krieg um die Kollektivschuld?
Ja, die Schuld, die die ganze Generation betrifft, ist, so meine ich schon, in gewissem Sinn eine Kollektivschuld. Das heißt nicht, dass alle im handfesten Sinn Täter oder Täterin waren. Ich denke aber, dadurch, dass man zuschaut oder auch wegschaut und vor allem dadurch, dass man die Täter in der Solidargemeinschaft hält, und das haben wir nach 1945 weitestgehend getan, verstrickt sich eine Generation in das, was auch nur ein Teil von ihnen getan hat.
Also Vergangenheitsschuld im Sinne einer kollektiven Verantwortung für eine verbrecherische Vergangenheit.
Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn gesagt wird, ach, wir wollen nicht mehr von Schuld reden, sondern von Verantwortung. Verantwortung braucht ja einen Grund. Und der Grund der Verantwortung ist, so meine ich doch, die Schuld.
Eine Schuld, die die Generation, also die Kriegsgeneration und die Nachkriegsgeneration auf eine, naja, fast symbiotische Weise miteinander verbindet?
Die beide Generationen miteinander verbindet. Also das ist ja auch Teil der Erfahrung unserer Generation. Bei mir war es der geschätzte Lehrer, bei anderen waren es die Eltern, bei anderen waren es der Professor, der Pfarrer, wer auch immer. Also die Gestalten der vorausgehenden Generation, an denen man hing, die einem was bedeuteten und bei denen man dann mit zunehmender Klarheit sah, dass sie oder einige von ihnen an den Furchtbarkeiten des Dritten Reichs beteiligt waren. Wir haben sie da ja nicht alle ausgestoßen. Nicht aus unserer Gemeinschaft, auch nicht aus unseren Herzen und Köpfen. Und das, denke ich, führt zu dieser Verstrickung auch der nachfolgenden Generation in die Verbrechen der Ersten.
Kommen wir auf das Thema, welche Hoffnungen in das Recht gesetzt werden, wenn es um Aufarbeitung der Vergangenheit oder verschiedener Vergangenheiten geht. Sie haben in Ihrem Essay die Bewältigung von Vergangenheit durch Recht sehr nüchtern festgestellt. Ich zitiere, das Recht kann in alles eingespannt werden, was Gesellschaft und Politik mit Vergangenem machen. Dem Recht wohnt beides inne, das Erinnern und das Vergessen. Ist das eine Ambivalenz, die Sie von Anfang an analysiert haben?
Sehen Sie das, wir haben das Rückwirkungsverbot im Strafrecht. Und dieses Rückwirkungsverbot kann im einfachen Recht stehen und im Verfassungsrecht. Bei uns steht es im Verfassungsrecht. Natürlich kann man eine Verfassung auch ändern. Dadurch, dass es im Verfassungsrecht steht, sorgt das Recht oder, wenn man so will, sorgt die Gesellschaft dafür, dass das Aufheben oder Beibehalten des Rückwirkungsverbots auf ganz hoher Ebene diskutiert und entschieden wird. Damit soll man sich's nicht leicht machen. Das soll von der ganzen Gesellschaft in Vorbereitung der Diskussion um eine Verfassungsänderung diskutiert werden. Man kann es so oder so machen, das Recht sorgt dafür, dass es auf hoher Ebene diskutiert wird. Man kann Verjährungsfristen kürzer oder länger machen. Das Recht sorgt dafür, dass das allgemein entschieden wird, dass es nicht ad hoc geschieht, dass es seine Verlässlichkeit hat. Also bei diesen wichtigen Fragen für den Umgang mit einer belasteten Vergangenheit, wie halten wir es mit der Rückwirkung, wie halten wir es mit der Verjährung, auch wie halten wir es mit den Tatbeständen, die wir darauf anwenden? Ist es wichtig, dass das Recht seine Formen und seine Verfahren vorab allgemein definiert?
Sie haben diese Kritik damals vorgetragen im Rahmen der Diskussion zum Beispiel um die Mauerschützenprozesse. Ja. Können Sie das darauf noch mal kurz beziehen?
Ja, es ist gar keine Frage, dass die Mauerschützen nach dem Recht der DDR rechtmäßig gehandelt haben. Und man setzte sich hier über das Rückwirkungsverbot hinweg mit dem Argument von Radbruch übernommen. Es gibt Recht, das die Ungerechtigkeit so auf der Stirn trägt, dass es nicht mehr als Recht anerkannt werden kann. Deswegen sei das Recht der DDR, das den Mauerschützen erlaubt oder gar geboten hat zu schießen, Unrecht gewesen, an das man sich nicht halten, das man beim Rückwirkungsverbot nicht berücksichtigen müsse. Das war ein schlechter und ein bisschen feiger Trick. Nicht, dass man die Frage, ob man das Rückwirkungsverbot hier anwenden oder die Verfassung ändern will, nicht diskutieren könnte oder auch sollte. Aber sich so drumherum mogeln, das, denke ich, hat unserer Rechts- und auch unserer politischen Kultur nicht gut getan. Und dann sehen Sie, kein Mauerschütze hat mehr als Bewährung bekommen. Und eine Tat, für die der Täter Bewährung kommt, soll ein so schreiendes Unrecht sein, dass man sich über das positive Recht ja einfach hinwegsetzen kann? Das stimmt ja auch nicht.
Etwas kleine Münze, ja, könnte man sagen. Ja. Wir wollten Gerechtigkeit und haben den Rechtsstaat bekommen. Diesen Stoßseufzer der Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley haben Sie damals auch in Ihren Überlegungen aufgegriffen. Wir sind jetzt bei der jüngeren deutschen Vergangenheit, also dem Erbe der DDR. Wo sehen Sie Unterschiede, wo sehen Sie Gemeinsamkeiten zum Nationalsozialismus?
Ich sehe vor allem Unterschiede. Also die Verbrechen des Dritten Reichs und des Holocausts sind mit den Verbrechen, die auch in der DDR begangen wurden, eigentlich kaum vergleichbar. Das hat völlig unterschiedliche Dimensionen. Auch deswegen die Unterschiede stärker als die Gemeinsamkeit. Man könnte sagen, der Nationalsozialismus war eine Perversion bürgerlicher Kultur und die DDR war eine Perversion proletarischer Kultur. Das ist auch was anderes. Als Gemeinsamkeit ist mir, das bezieht sich jetzt weniger auf NS und DDR selbst, mir ist nach dem Ende der DDR klar geworden, dass nach 1945 die Vergangenheit gar nicht so sehr verdrängt wurde, als vielmehr schlicht nicht anstand. Nach einem Zusammenbruch, nach einer solchen Veränderung, ist man einfach so mit der Gegenwart beschäftigt, dass für die Vergangenheit kaum Energien da sind. Ohne jetzt zu verdrängen, haben sie sich mit ihrer jüngsten Vergangenheit einfach nicht beschäftigt.
Wir haben jetzt über 20 Jahre seit der Wende. Zeigt sich jetzt vielleicht auch, obwohl Sie sagen, es kommt eine neue Diskussion, eine neue Reflexion, man hat auch einen Abstand, man ist nicht mehr in Strafprozesse verwickelt, auch nicht so sehr in beamtenrechtliche oder Angestelltenprobleme, Arbeitsverträge, ehemalige Stasi-Mitarbeit. Man hat jetzt ein bisschen Distanz und kann die DDR-Vergangenheit nicht unbefangener, aber freier diskutieren. Ist mein Eindruck falsch, dass doch insgesamt wegen der Schwere der Verbrechen und des ganzen Nazi-Terrors diese Vergangenheit jetzt doch für das Gesamtdeutschland die gravierendere ist?
Ja, ganz gewiss. Sie ist viel gravierender. Sie ist auch deswegen gravierender, weil es dabei um Verbrechen geht, die wir gegenüber anderen begangen haben. Juden, Polen, Russen, Holländern. Also Verbrechen, die wir gegenüber anderen begangen haben, die uns auch in der Auseinandersetzung halten. Da ist das oft noch eine traumatisch besetzte Erinnerung, die sich in den Auseinandersetzungen, in den Kommunikationen mit uns immer wieder zur Geltung bringt. Also die Welt hält uns darin auch anders. Das geht nicht nur darum, was wollen wir erinnern und was wollen wir vergessen.
Lassen Sie uns noch aktuelle Probleme der jetzigen Erinnerungskultur besprechen. Sie stellen dieser Erinnerungskultur zum Teil kein gutes Zeugnis aus. Ihr Aufsatz vor einigen Jahren in der Zeitschrift Merkur veröffentlicht, hat den Titel »Die Kultur des Denunziatorischen«. Sie kritisieren darin eine Haltung, ich zitiere, »die das Moralische zu ihrem Dreh- und Angelpunkt macht«. Und Sie spitzen es zu, Sie sagen, es muss moralisch Gericht gehalten werden, mit heutigen Maßstäben über gestriges Verhalten. Was stört Sie besonders an dieser Haltung und an welchem Beispiel würden Sie es festmachen?
Was mich daran stört, ist, so lernen wir aus der Geschichte ganz gewiss nichts. Geschichte lehrt uns ja, dass alles oder jedenfalls ganz vieles auch anders sein kann. Und sie bereitet uns auf eine Zukunft vor, in der auch ganz vieles ganz anders sein wird, als wir es voraussehen oder auch erhoffen. Geschichte bereitet uns auf die Zukunft vor, wenn wir genau hingucken. Was war anders? Was hat die Leute anders berührt? Wie haben sie darauf reagiert? Unter welchen Zwängen sahen sie sich? Welche Freiräume hatten sie und welche Freiräume nahmen sie sich und welche Freiräume sahen sie? Das alles setzt uns erst in Stand, Geschichte als den reichen Schatz des Umgangs mit anderen Situationen und anderen Welten zu nehmen, der sie ist, und im Mainstream eines moralischen Verurteilens mitschwimmen, weckt weder Zivilcourage, bereitet auf keine schwierigen Situationen vor, sondern ist nur konformistisch. Und wenn Sie nach einem Beispiel fragen, ein Beispiel, das ja viel diskutiert wurde, war das Buch über das Amt, in dem eben nicht gefragt wurde, welche Freiräume hatten die eigentlich?
Die Diplomaten.
Die Diplomaten, welche sahen sie? Und vielleicht sahen sie auch welche nicht, die sie hatten. Und man kann ihnen vieles vorwerfen. Aber man kann es ihnen doch eigentlich erst vorwerfen, wenn man ganz genau hingeguckt hat, in welcher Welt lebten sie. Und wenn man vergleicht mit anderen Ministerien. Und wenn man guckt, wo kamen die her? Und woher sollte eigentlich die Widerständigkeit kommen? Aus Adelstraditionen, aus christlichen, kirchlichen Verbindungen, aus, ja, woher eigentlich? Also all das gehört eigentlich dazu und das Buch hat schnell und glatt moralisch verurteilt. Das finde ich ganz unzureichend.
Was wäre die Alternative zu dieser Haltung, die Sie als die Kultur des Denunziatorischen bezeichnen? Ich denke an das Stichwort Balance. Sie sagen, ist das die richtige Richtung? Es müsste so eine Balance geben zwischen analytischem Gegenwartsblick und der Einfühlung in vergangene Mentalitäten? Ist das richtig und wie weit soll und darf das gehen?
Ich denke, die Spannung zwischen Verstehen und Verurteilen, die müssen wir schon aushalten. Ich denke, der analytische Blick bedeutet, wir müssen uns genau angucken, wie war die Befehlslage? Ist jemandem, der das verweigert, was passiert? Oft ist ja zu lesen, wer diese Art der Beteiligung am Krieg verweigert hat, dem ist eigentlich gar nichts passiert, der wurde nur halt woanders hingeschickt. Welche Freiräume hatten sie? Wo kamen sie her? Also da gibt es viel zu analysieren. Und zugleich sind die Selbstzeugnisse wichtig. Wie gingen die damit um? In welchen Zwängen sahen sie sich? Wie berichteten sie ihren Familien darüber? Wie redeten sie untereinander darüber? In welche Situation sahen sie sich? Ohne einen Moment des Verstehens kommen wir an die Situation nicht dran. Ich denke ja, die Kultur des Denunziatorischen ist nicht nur eine Kultur im Umgang mit der Vergangenheit, sondern es ist eine gegenwärtige Kultur. Und ich habe einmal den Essay als Vortrag gehalten. Danach bei den Fragen sagte einer, das habe ich nie vergessen, ich weiß noch immer nicht, ob er recht hat, sie tun so, als sei das so eine Kultur, die wir hätten, die wir auch nicht haben könnten. Aber das ist doch das, was unsere Bundesrepublik zusammenhält. Das moralische Urteil von hoher Warte. Wir haben keine nationale Identität mehr, keine klare. Wir sind als Gesellschaft ja nun auch immer vielfältiger und vielleicht sogar manchmal zerrissener. Und was unsere Kultur, unsere gesellschaftliche Kultur geworden ist und was uns zusammenhält, ist diese Kultur der hohen moralischen Werte, von der aus wir Vergangenheit und Gegenwart und Politiker und was auch immer gleichermaßen verurteilen.
Sie würden sagen,
vielleicht hat er recht.
Sie würden sagen, der Mut, den man vielleicht sogar als Gratismut bezeichnen kann, heute Vorgänge in der Zeit des Nazistaats zu verurteilen, führt nicht weit. Es ist bekannt. Sie sagen, was ist eigentlich der Gewinn, das zu verurteilen, was längst verurteilt ist, das anzuklagen? Sie sagen allerdings auch, also man soll sich einlassen auf die doch höchst widersprüchlichen Lebenswelten des Nationalsozialismus. Sie sagen aber auch, und das finde ich ist noch ein spannender Punkt, es gibt einen Punkt, an dem alles Verrechnen aufhören muss. Können wir das vielleicht mal kurz an Beispiel der Juristenarbeit besprechen?
Ja, was ich meinte ist, der Jurist in einem totalitären Regime, in einem verbrecherischen totalitären Regime, steht vor der Frage, mache ich mit, um Schlimmeres zu verhüten? Und so oft das eine billige Ausrede war, es gibt ja wirklich die Situation, wo man Schlimmeres verhüten kann, indem man mitmacht. Soll ich Partisan der Gerechtigkeit werden und das Recht, dieses schlechte Recht einfach biegen und brechen, wo ich nur kann? Und wo ist der Punkt, wo ich einfach raus muss, wo ich nicht mehr mitmachen kann? Und ich weiß gar nicht, ob dieser Punkt sich allgemein, also für alle festmachen lässt. Ich denke nur, der Jurist, der für sich selbst diesen Punkt nicht irgendwo hat, der hat sich eigentlich aufgegeben. Und beim einen mag der Punkt bei dem Todesurteil, dem Verbrecherischen, kommen. Für einen anderen mag er später kommen, weil er sich sagt, wenn ich aussteige, dann könnte ich auch all die Leute nicht mehr zu Gefängnisstrafen verurteilen, die, wenn sie nicht verurteilt werden, sondern freigesprochen, sofort von der Gestapo abgeholt und ins KZ gebracht werden. Für den kommt er vielleicht woanders. Aber der Jurist, für den es diesen Punkt überhaupt nicht mehr gibt, der, denke ich, hat sich als Jurist aufgegeben.
Und Sie selbst haben gesagt, manchmal ist die Gegenwart voller Vergangenheit. Wir haben nun einen Dauerkonflikt um das Verbot rechtsradikaler Versammlungen, das geht jetzt schon mindestens 10 Jahre so, da wird der schwarze Peter von Bürgermeistern, die als Verbotsbehörde auftreten, hingeschoben zu den Verwaltungsgerichten. Das Verfassungsgericht musste sich oft damit beschäftigen. Wie würden Sie diese Konfliktlage einschätzen, sozusagen unsere bleibende Verpflichtung der Vergangenheit gegenüber und zugleich ja unserer Verpflichtung auf den demokratischen Rechtsstaat und die Bürgerrechte?
Im Umgang mit den rechten Versammlungen finde ich ein Grundproblem das Auseinanderfallen von verwaltungsrechtlichem und strafrechtlichem Umgang damit. Also im Verwaltungsrecht, im Versammlungsrecht, auch vor den Verwaltungsgerichten, OVG Münster, gibt es eine hohe Bereitschaft, Versammlungen zu verbieten. Auf der anderen Seite zu den Übergriffen und Gewalttaten, zu denen es bei rechtsradikalen Versammlungen immer wieder kommt, ist das Strafrecht eher milde. Ich denke, es müsste gerade umgekehrt sein. Im demokratischen Rechtsstaat müsste klar sein, natürlich könnt ihr demonstrieren, wir haben Meinungsfreiheit, aber Regelverletzungen werden nicht geduldet. Und da greift das Recht auch mit der Härte, zu der es ja imstande ist, ein. Das wäre für mich der viel angemessenere Umgang mit Demonstrationen von rechts statt die milde, freundliche Richter, die verständnisvoll die schwierigen Biografien sich angucken und dem strengen Verwaltungsrecht.
Kommen wir kurz auf die Wunsiedel-Entscheidung des Verfassungsgerichts zu sprechen. Für mich ein Sündenfall. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Das Verfassungsgericht hat ja sehr stark die Fahne der Versammlungsfreiheit hochgehalten. Nun ist es so, Der sogenannte Heske-Denkmarsch wurde durch diese Entscheidung 2009 des Verfassungsgerichts endgültig verboten. Man hat nämlich die neuesten Verschärfungen des Volksverhetzungsparagraphen, nämlich eine Billigung und Verharmlosung des Nationalsozialismus, also nicht fokussiert auf den Völkermord, sondern allgemeiner auf die Verharmlosung des Regimes insgesamt. Man hat diese Verschärfung des Strafrechts durchgewunken und ich meine Sonderstrafrecht gegen neonazistische Meinungen haben eigentlich Verfassungsrechtler bisher gedacht, das darf es nicht geben. Die Begründung war, Sie sprachen es vorhin schon an, die Identität der Bundesrepublik ist sozusagen das Anti-Nazi-Denken und deshalb ist sozusagen diese Identität so eine Art ungeschriebene Grundrechtsschranke. Kann das funktionieren in einem demokratischen Rechtsstaat?
Ich halte die Scheidung auch für einen Sündenfall. Ich halte schon das Verbot der Symbole für verfassungsrechtlich problematisch, um es freundlich auszudrücken. Und hier dieses Ad-hoc-Durchwinken von Sonderrecht mit dieser etwas bizarren Begründung, die ja völlig vernachlässigt, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes ins Grundgesetz schon reingeschrieben haben, was sie für die unabänderbaren Fundamente gehalten haben, an denen nicht zu rütteln ist. Und dazu haben sie den Antinationalsozialismus eben in dieser Weise nicht reingeschrieben, sondern sie haben darauf vertraut, dass im demokratischen Prozess das überwunden wird, dass wir das hinter uns lassen. Und das haben wir ja auch. Dann würde ich sagen, mag eine Gruppe nach Wunsiedel ziehen und dort demonstrieren. Das gewährleistet nun mal die Versammlungs- und die Meinungsäußerungsfreiheit und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ich denke, das Bundesverfassungsgericht, das ja auch immer ein bisschen gucken muss, wie ist seine Resonanz, und da eine schwierige Gratwanderung vollzieht zwischen, wie weit kann man auch gegen den Zeitgeist, wie weit muss man andererseits mit dem Zeitgeist gehen, ist da bei dieser Gratwanderung ins Straucheln geraten. Wir müssen uns schon der Frage stellen, wollen wir wirklich, obwohl Artikel 5 kein Sonderrecht gegen bestimmte Meinungen kennt, ein Sonderrecht gegen rechts? Und wieder würde ich sagen, zeigt sich der Wert von Form und Verfahren. Wenn man wirklich meint, es zu brauchen, dann gehört diese Diskussion als Verfassungsänderungsdiskussion auf ein ganz hohes Level. Und das so auf kleiner Ebene immer wieder durchwinken, das, denke ich, tut unsere Rechtskultur nicht gut und gibt auch auf, was Recht auf jeden Fall, wie immer es in der Sache entscheiden will, leistet, die Sache so hochhängen, wie sie eigentlich gehängt gehört.
Die würden sagen, man muss es politischer diskutieren und man muss dann sagen, in Kenntnis dessen, was man einschränkt, will man etwas ganz Bestimmtes.
Wenn man rechts stärker verbieten will, dann müsste man eigentlich die Verfassung ändern. Und die Verfassung ändern ist eben eine Sache, die hat Gewicht. Das würde auch nochmal eine ganz andere gesellschaftliche und politische Diskussion bringen. Die will man nicht. Man möchte eben doch so tun, als sei man nach allen Seiten gleichermaßen liberal. Und deswegen macht man es ja auf der kleinen Ebene. Hier eine Gerichtsentscheidung und dort eine.
Der Historiker Dan Diener hat einmal gesagt, im Zusammenhang, als er den Begriff Zivilisationsbruch für den Nazi-Staat und seine Verbrechen prägte, er hat einmal gesagt, der Holocaust ist die ungeschriebene Verfassung der Bundesrepublik. Wenn wir das mal nachklingen lassen, wie würden Sie das, diesen moralischen Imperativ, diesen kategorischen Imperativ sozusagen, wie würden Sie den beziehen auf die geschriebene Verfassung der Bundesrepublik und die Bürgerrechte?
Ich würde ihn als einen moralischen, aber auch nur als einen moralischen Imperativ verstehen wollen, der, weil Moral ja zum Glück in der Politik eine Rolle spielt, aber ich würde ihn für keinen ungeschriebenen Verfassungsimperativ, Verfassungsgrundsatz oder auch sonst ungeschriebenen Rechtsimperativ oder Grundsatz halten.
Sie würden also nicht dafür plädieren, wir hatten ja das Thema gerade angesprochen, das Grundgesetz sozusagen in eine antinazistische Grundordnung umzuschreiben. Das wäre nicht das, was Sie befürworten würden, bei aller Verantwortung für die Vergangenheit.
Also eine Verfassungsänderung, die die Freiheit für alle, die das Grundgesetz jetzt verbürgt, so einschränkt, dass sie im rechten Spektrum nur beschränkt gegeben wird. Eine solche Verfassungsänderung würde ich für verfassungsrechtlich möglich halten. Ich würde mich nicht für sie stark machen, ganz gewiss nicht. Ich denke, wir brauchen sie nicht. Ich denke, sie macht auch eigentlich klein, was unsere Gesellschaft und unsere politischen Auseinandersetzungen wirklich geleistet haben. Ohne eine solche Verfassung, eine antinationalsozialistische, hat die Gesellschaft schon gewusst, was sie von rechts zu halten hat.
Das heißt letzten Endes, Sie würden der Gesellschaft auch im Zweifel mehr zutrauen als so einem vormundschaftlichen, paternalistischen Staat.
Die Gesellschaft braucht den vormundschaftlichen, paternalistischen Staat hier nicht.
Sie leben in Berlin und New York. Sie lehren regelmäßig in New York. Sie geben auch hier zum Teil noch Seminare an der Humboldt-Universität. Da Sie sich oft in den USA aufhalten, haben Sie ja auch einen Blick von außen ein Stück weit auf dieses Deutschland. Und meine Frage geht dahin, wie sieht aus den USA aus gesehen die Aufarbeitung der Vergangenheit aus, die in Deutschland hier praktiziert wird? Wie wirkt das auf Sie aus der Distanz?
Wie viele von uns waren die Begegnungen mit Amerika und mit Amerikanern, beim anderen waren es andere Länder, ein Punkt, über den ich überhaupt erst ganz gemerkt habe, dass ich Deutscher bin. So als junger Student dachte ich auch, ach ja, ich bin Europäer, freier Bürger der freien Welt. Im Ausland, in Amerika, wo die Menschen ja einen sehr direkt und sehr offen ansprechen auf das, was die Verwandten getan haben, was in Deutschland mit dem Dritten Reich passiert, wie die Erinnerungen sind, da kann man sich dem Deutschsein ja gar nicht mehr entziehen. Das Interesse in Amerika ist nach wie vor groß. Das Dritte Reich ist ja immer noch ein Thema für Filme, für Bücher, die gesehen und gelesen werden. Man wird immer noch gefragt. Jetzt geht die Frage dann oft bei den Jüngeren auf die Großeltern. Was hat dein Großvater, was haben deine Großeltern gemacht? Wo kommt ihr her? Aus dem Osten? Also die Amerikaner, die ein bisschen was wissen über Geschichte, fragen einen nach wie vor ganz persönlich, wie die eigene Biografie oder die Biografie der Familie in diese Geschichte verschlungen ist. Es gibt immer wieder mal von Amerikaner oder Amerikanerinnen, die sich damit beschäftigen, Ausdrücke des Respekts für den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte. Vielleicht auch deswegen, weil für die Amerikaner Japan ja anders präsent ist als für uns. Da gibt es immer wieder Ausdruck von Achtung für das, was das junge Deutschland an Vergangenheitsbewältigung geleistet hat. Im Übrigen, pazifischer Raum interessiert mehr. So furchtbar interessant ist Deutschland dann auch nicht.